Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. In der heutigen Episode wollen wir über das Buch von Angela Davis sprechen, Eine Gesellschaft ohne Gefängnisse. Eigentlich ein bisschen eine rhetorische Frage. Für Angela Davis ist die Sache klar. Das Fragezeichen steht eigentlich dafür, dass sie der Überzeugung ist, es sollte eine Gesellschaft ohne Gefängnis geben. Das ist eine der Grundthesen des Buches, dass wir das Gefängnis wie etwas Natürliches, Selbstverständliches, Alltägliches behandeln. Aber bevor ich weiter auf die Überlegung des Buches eingehe, vielleicht ein paar Sätze zu Davis selbst. Sie ist am 26.01.1944 geboren. Das heißt, sie ist jetzt 81 Jahre alt. Geboren wurde sie in Birmingham, Alabama, USA. Birmingham ist eine Industriestadt, also Kohle, Eisenerz, Stahlproduktion. Das ist für sie wichtig und es ist auch eine wichtige Erfahrung mit Blick auf etwas, was sie dann in dem Buch ansprechen wird. Der Hintergrund, dass sehr viele der Arbeiter in den Gruben und in den Stahlwerken Schwarze waren, die auch als Kettengangs, County Chains, dort diese Arbeit gemacht haben in praktisch sklavenähnlichen Zuständen. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Als Kind und Jugendliche wusste sie das nicht. Ihre Eltern gehören zur Mittelschicht. Beide hatten studiert. Die Mutter hat als Lehrerin gearbeitet. Der Vater, der nach dem Studium keine entsprechende Stelle fand, hat dann eine Tankstelle übernommen. Ich finde bemerkenswert, dass sie schon früh diese Erfahrung mit Rassismus machen musste. Also das betraf die Erfahrung in der Nachbarschaft. Ihre Eltern kauften ein Haus und dann wurden sie da in der Nachbarschaft von Weißen immer wieder abgelehnt und diskriminiert, also so, dass sie diese Erfahrung früh als Kind machen musste. Aber sie schildert es eben auch von einem Aufenthalt in New York. Ihre Mutter ist zu einer Lehrerinnenfortbildung nach New York gegangen, hat es mehrfach gemacht in den Sommermonaten und eben auch Angela mitgenommen. Und da erfährt sie dann eben den Unterschied zu der Situation in Alabama, dass es eben selbstverständlich ist, dass Schwarze im Bus überall Platz nehmen können und das eben in Alabama nicht erlaubt war, sondern eben Schwarze in den hinteren Teil des Busses gehen mussten. Also das waren so harte Erfahrungen, über die sie berichtet. In ihrer wirklich sehr lesenswerten Autobiografie, die ein bisschen die frühen 70er Jahre reicht. Mit 15 wollte sie nicht mehr in Birmingham leben und hat dann eben ihre Eltern überredet, dann als Schülerin nach New York zu gehen. Dort kam sie mit Marxismus in Berührung, hat sich dann auch politisch schon stark engagiert und weil ihre schulischen Leistungen so gut waren, bekam sie dann ein Stipendium an der Brandeis University und studierte dann dort ab 1961 Französisch. Das brachte sie wiederum nach Paris, studierte also in Paris dann weiter und von dort mit einer Empfehlung von Herbert Marcuse, den sie in Brandeis kennengelernt hatte, und seine Frau Inge. Also mit der Empfehlung von Marcuse ist sie dann für 2 Jahre nach Frankfurt am Main gegangen, um dort bei Adorno zu studieren, Jürgen Habermas, auch noch Max Horkheimer, der ja schon im Ruhestand war, aber offensichtlich hat sie auch von ihm noch Veranstaltungen mitbekommen. Sie war Mitglied des SDS, hat ganz in der Nähe der Frankfurter Universität in Frankfurt-Bockenheim gewohnt, in der Adalbertstraße. Die Entwicklung in den USA, nämlich das starke Auftreten der Bürgerrechtsbewegung, der schwarzen Bewegung, der vielen Gewaltsituationen, der Anschläge, brachten sie dazu, von Frankfurt, Deutschland in die USA zurückzukehren. Sie hat es eigentlich nicht so richtig ausgehalten, dann weiter in Deutschland zu bleiben. So schreibt sie und ist dann eben nach San Diego, wo Herbert Marcuse Professor wurde. Da hat sie dann den Master abgeschlossen und eine Doktorarbeit angefangen über Kants Analyse der Gewalt in der Französischen Revolution. Ab 1967 wurde sie Mitglied der Black Panther Party und 1969 Dozentin an der Universität von Kalifornien, Los Angeles. In dieser Zeit, das ist eben auch interessant, schildert sie sehr detailliert die unglaublichen Gewalterfahrungen, die sie und viele andere ihrer Kommilitoninnen und Genossinnen machen mussten in Los Angeles. Also Angriffe der Polizei auf Versammlungsorte oder Organisationseinrichtungen der Schwarzen mit massiven bewaffneten Angriffen und auch Tötungen, ja, von Schwarzen. Und sie selbst, die dann eben sehr engagiert war in den Kämpfen dagegen, wurde ihrerseits zu einem richtigen Hassbild, ja, als engagierte Marxistin, als Schwarze, als Feministin, so dass Ronald Reagan, der zu dieser Zeit Gouverneur in Kalifornien war, sehr ausdrücklich gesagt hat, solange er das beeinflussen kann, wird Angela Davis keine Stelle an der Universität von Kalifornien bekommen. Sie hatte zu dieser Zeit eine Dozentur 1969-70 an der Universität von Los Angeles und die wurde ihr eben genommen, genau aufgrund solcher politischen Intervention. Der Hintergrund war, dass sie Mitglied der Kommunistischen Partei der USA war von 1968. Sie trat dann nach der Wende 1991, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, aus. Es war immer so ein bisschen ein strittiger Punkt bezogen auf die Dinge, die Angela Davis so gemacht hat, dass es eben auch eine Kritik daran gab, dass sie diese autoritären staatssozialistischen Staaten verteidigt hat und die autoritären Prozesse, Dynamiken in diesen Gesellschaften nicht so sehen wollte, also oder jedenfalls nicht so stark betont hat, also immerhin hat sie ja viel zu Gefängnissen und Rassismus gearbeitet und auch da wäre natürlich denkbar gewesen, über die Lager und Gefängnisse und Psychiatrien in Staaten des realen Sozialismus zu sprechen und das zu erwähnen. In diesen Jahren, das ist eben auch sehr eindrücklich, darum geht es dann auch in ihrer Autobiografie, wurde sie verhaftet, ihr wurde angelastet, dass sie sich darum bemüht haben soll, George Jackson zu befreien. Die Waffen, die bei einem Befreiungsversuch im Gericht eingesetzt wurden, waren auf sie registriert. Aber es wurde dann klar, dass sie damit gar nichts zu tun hatte, von den Vorgängen nichts wusste. Sie wurde von allen Anklagepunkten dann im Juni 1972 freigesprochen. In diesen zwei Jahren zwischen Oktober 1970, also zum Zeitpunkt der Verhaftung und Anklage, und dem Freispruch gab es eine große weltweite Solidaritätsbewegung. Also es gab in der DDR, also das war eine richtig große Bewegung für die schwarze Schwester Angela. Das Neue Deutschland hat dazu publiziert, die lokalen Zeitungen, das Fernsehen. Nach ihrem Freispruch war dann Angela Davis auch für eine Woche in der DDR und wurde von Erich Honecker empfangen. In Westdeutschland gab es eben auch eine große Solidaritätsbewegung, Kampagne. Also ich selbst kann mich erinnern, dass ich auf dem Frankfurter Opernplatz gestanden bin und Herbert Marcuse da gesprochen hat, eben für Freiheit für Angela Davis. Es gab dann auch einen entsprechenden Kongress am Beispiel Angela Davis, also die Frage der Repression, die wurde da behandelt. Ja, in den Folgejahren, also das liegt ja durchaus ein bisschen nahe, hat sie sich dann eben sehr, sehr viel mit dem gefängnisindustriellen Komplex befasst. Das ist ein Ausdruck, der ihr auch wichtig ist. Der kommt von Mike Davis. In der Mitte der 90er Jahre entwickelt dieses Konzept und darauf stützt sie sich eben sehr stark, um zu verständlich zu machen, wie die Gefängnisdynamik in den USA funktioniert. Dabei ist interessant, dass sie, das kann man vielleicht wirklich so sagen, eine der intellektuellen Theoretikerinnen, Feministinnen ist, die sehr früh eine intersektionalistische Perspektive versucht haben zu entwickeln. Also das ist eben bei der Analyse des Gefängnisses um den Zusammenhang von Klasse, Rasse und Geschlecht geht, also auch den Zusammenhang mit Racial Capitalism, also ein Ausdruck, der ja dann in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen hat, an Prominenz. Man kann sagen, dass sie mit ihren Analysen durchaus dazu beigetragen hat, so ein Verständnis von kapitalistischer Dynamik eben deutlich zu machen, nämlich dass Gefängnisse, Gefangenschaft, Psychiatrie, sexistische Gewalt, also Gewalt gegen Frauen, dann auch in den Gefängnissen, in den Familien, eine große Rolle spielen für die moderne kapitalistische Gesellschaft. Das Buch von ihr, Gesellschaft ohne Gefängnisse, der gefängnisindustrielle Komplex der USA, so der Untertitel, vertritt eben die These, dass eigentlich Gefängnisse überflüssig sind, und zwar nicht nur allein aus historischen Gründen, sondern genau genommen aus ganz prinzipiellen Gesichtspunkten. Das Buch von Angela Davis ist Anfang der 2000er Jahre entstanden. Manche der Zahlen, die jetzt auch in der Neuauflage des Buches enthalten sind, sind also schon ein bisschen älter, aber in der Struktur hat sich da gar nicht so viel geändert. Also wenn man das nimmt, dann ist es so, dass in den USA heute etwas über 2 Millionen Menschen in unterschiedlichen Typen von Gefängnis untergebracht sind. Ja, also Einzelstaaten, lokale Gefängnisse, Bundesgefängnisse, dann Abschiebegefängnisse, also unterschiedliche Kategorien, insgesamt etwas über 2 Millionen. Das ist eine enorme Steigerung der Zahlen. Ende der 1960er Jahre waren das 200.000. Insgesamt ist es so, dass wenn man alle Staaten der Welt zusammennimmt, von der Menge der Gefangenen in den Gefängnissen die USA auf Platz 1, also Rang 1 ist. Die Bundesrepublik liegt irgendwo bei einem der hinteren Plätze mit 59.000 Gefängnisinsassen. Und in den USA sitzen in den Gefängnissen etwa 20% der gesamten Gefangenenbevölkerung der Welt. Also das heißt, es ist ein gigantischer Komplex. Deswegen macht es auch wirklich Sinn, von einem gefängnisindustriellen Komplex zu sprechen. Das ist weit über dem Durchschnitt der Staaten und der Bevölkerung weltweit. Man kann also von einer Masseneinkerkerung sprechen und davon, dass Gefängnisse sowas sind wie ein staatliches Programm zur gesellschaftlichen Regulierung. Was für Angela Davis von Bedeutung ist, ist eben die Zahl dieser Gefangenen, aber auch eben die enorme Zunahme der Gefängnisse selbst. Also in verschiedenen Phasen hat sich die Zahl dann entwickelt, aber der Hauptteil der Gefängnisse ist enorm gewachsen seit den 1980er Jahren. Alleine in Kalifornien hat es dann über 80 Strafanstalten. Und wichtig ist natürlich auch die Zusammensetzung der Gefängnisinsassen, also 35% der Insassen sind Latinas, 30% sind Afroamerikaner und 29% weißen Gefangene. Also es ist eben ein umfassendes System und das ist etwas, warum sie auch diesen Ausdruck von gefängnisindustriellem komplex verwendet, dass sie eben deutlich machen will, es hat gar nichts mit Kriminalität zu tun. Das ist sowieso ein eigenes Thema, was sie beschäftigt. Ja, also es entspricht nicht der Zunahme von Kriminalität, sondern es hat eben auch natürlich mit der Gesetzgebung zu tun, was dann als kriminell definiert wird, sondern es ist eben auch eine Dynamik des Gefängnisbaus als eine eigene Strategie, Profite zu generieren. Also da verschränken sich Gesichtspunkte, also einerseits Gesetze, die besagen, dass wer dreimal angezeigt wird, der muss dann eben auch lebenslänglich ins Gefängnis oder es gibt eine starke strafverschärfende Gesetzgebung und auf der anderen Seite die Gefängnisunternehmen, also die richtig gehende Strategien des Gefängnisbaus, des Gefängnisdesigns, des Strafvollzugs dem Staat anbieten und dann natürlich auch ein Interesse daran haben, dass diese Gefängnisse mit Gefangenen gefüllt sind, dass die Gefangenen eben lange Haftstrafen haben, sodass eben diese Gefängnisse nicht leer sind, weil sie für diese einzelnen Insassen bezahlt werden. Das heißt, die haben ein Interesse daran, dass es entsprechend starke Aburteilungen gibt und die Gefängnisse gefüllt sind. Diese Firmen bieten an, dass sie sich auch um alle weiteren Dinge kümmern. Und wenn es nicht diese Firmen machen, dann gibt es dazu andere, weitere Firmen, die eben dann den Transport der Gefangenen organisieren, die Überwachung kontrollieren, also die Fußfesseln, die Bewährungsauflagen. Dann gibt es Firmen, die sich um die Verpflegung der Gefängnisinsassen kümmern. Also dieser Komplex ist ein ganz riesiges Netzwerk von Akteuren, die vielseitig interessiert sind. Dazu gehören natürlich klassisch auch die Justiz, also die Rechtsanwälte, die Bewährungshelferinnen, die Sozialpsychologie, die Sozialarbeiterinnen, die eben da drum herum gruppiert sind. Und dann gibt es auch einen kulturell-ideologischen Aspekt, der von Angela Davis stark gemacht wird. Also sie will eben weg davon zu sagen, Gefängnisse hat was mit Kriminalität zu tun. Es ist eben ein ökonomischer Faktor, es ist ein politischer Faktor der Regulierung. Es ist eben auch ein kultureller Faktor, nämlich, dass wir eben das Gefängnis als wie selbstverständlich betrachten. Und das wird eben durch eine Vielzahl von Medien vermittelt, also Gefängnisfilme wie Papillon oder diesen Ausbruchsfilm mit Schwarzenegger und Sylvester Stallone, wo beide in einem Supergefängnis untergebracht sind und dieses Gefängnis dann eben in einem Schiff auf dem Ozean ist. Ja, also dass man sagen kann, und das zeigen ihr auch die eigenen Fragen, Gespräche mit Gefängnisinsassen, dass viele eben kulturell vertraut sind mit Bildern, mit Abläufen, mit Vorstellungen, was eigentlich ein Gefängnis ist. Und aus ihrer Sicht ist das deswegen ein Problem, weil das Gefängnis, was eigentlich so völlig unselbstverständlich ist, dadurch so erscheint, als könne es Gesellschaften ohne Gefängnis gar nicht geben. Und das ist ja ein wirklich interessanter Gesichtspunkt. Deswegen spielt der Ausdruck Abolitionismus in ihrer Arbeit auch eine ganz große Rolle, nämlich die Überwindung der Gefängnisse, also in der Tradition auch der Überwindung der Sklaverei. Und in dem Buch argumentiert sie auch, dass in den Gefängnissen in den USA in vielen Hinsichten die Tradition der Sklaverei genau genommen fortgesetzt wird. Ja, also das zeigt sie dann unter einigen Gesichtspunkten. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Ich finde, dieser grundlegende Gedanke, der scheint mir sehr, sehr wichtig, dass sie sich fragt, warum gibt es eigentlich ein solches Bestrafungsbedürfnis? Was ist die Erwartung, ja, bei der Strafe? Und warum wird Strafe gleichsam wie logisch artikuliert miteinander verbunden mit Gefängnis? Das ist aus ihrer Sicht, und das sind ja auch Überlegungen, die andere Autoren, Autorinnen angestellt haben. Also wenn man an Michel Foucault denkt, Überwachen und Strafen, was wir hier vor längerem schon in einer Episode vorgestellt haben, dass eben mit der bürgerlichen kapitalistischen Vergesellschaftung Gefängnisse entstehen als eine bestimmte Form der Bestrafung. Das heißt, die Unterstellung ist die, dass Individuen frei sind und deswegen auch nicht mehr am Körper gequält werden. Sie werden nicht mehr mit Brandeisen behandelt oder es werden nicht mehr Körperteile amputiert. Es wird auch nicht jetzt nach Gesichtspunkten der Rache bestraft, also Auge um Auge, Zahn um Zahn oder eben bei Diebstahl Amputation, sondern es geht um den Entzug der Freiheit der Individuen. Das ist sozusagen die Grundannahme, die mit dem modernen Bürgertum verbunden ist, also der Entzug von Freiheit und Autonomie, Bewegungsfreiheit, sodass Gefängnisse, die es ja schon davor gab, um Menschen an der Flucht zu hindern, dass die Funktion des Gefängnisses sich eben ändert und das Gefängnis selbst dann die Strafe wird. Das ist für Davis ein wesentlicher Gesichtspunkt, also das Gefängnis als Strafe. Aber sie macht eben auch deutlich, dass das Gefängnis nicht einfach nur neutral ist, sondern im Sinne von Freiheitsentzug, sondern dann geht es eben um die ganzen Praktiken, die innerhalb des Gefängnisses stattfinden. Also zum Beispiel die Zelle. Hat man Möglichkeit, mit anderen zu kommunizieren oder befindet man sich in Isolationshaft? Und sie selbst hat es eben auch erlebt, Isolationshaft. Und das war sozusagen in der frühen Phase des Freiheitsentzugs ein maßgeblicher Gesichtspunkt, die Gefangenen zu isolieren, sodass sie alleine sind, nicht sprechen können, dass sie die Möglichkeiten haben, über ihr Vergehen nachzudenken, zu bereuen, sich gewissermaßen zu reinigen. Es ging darum, ein Verhalten zu verändern. Das bedeutete aber auch, dass es nicht möglich war, Bücher zu lesen, zu schreiben. Und das ist eine schöne Passage in dem Buch, auch in der sie schildert, wie die Gefangenen, also bezieht sich dabei insbesondere auf Gruppen schwarzer Gefangener, eben dann anfangen zu lesen, sich wechselseitig zu unterrichten und dann auch die Möglichkeit wahrnehmen, College-Abschlüsse abzulegen. Also wie sie zitiert dann Malcolm X, der sagt, na ja, dadurch hatten wir die Möglichkeit, uns selber zu sozialisieren. Und diese Möglichkeit wurde dann 1994 vom Kongress wieder abgeschafft, sodass man sagen kann, also ein maßgeblicher Gesichtspunkt der Fortbildung, der Ausbildung, der Qualifikation des Nachdenkens wurde dann beschränkt oder de facto abgeschafft. Davis rückt das Gefängnis in den USA in die Tradition der Sklaverei. Das hat sehr viel damit zu tun, dass nach der Emanzipation, also der Beseitigung der Sklaverei nach dem Bürgerkrieg, eben bestimmte Praktiken dann Platz griffen. Also zum Beispiel die County Chains, also dass Gefangene vermietet wurden an Arbeitgeber. Das heißt, die konnten praktisch die Arbeit, die vorher Sklaven gemacht haben, manchmal auf denselben Plantagen, dann mit Gefängnisinsassen machen. Und das konnte zur Folge haben, dass die Mitglieder solcher Chains, also die dann an Ketten gemeinsam arbeiten mussten, dass die dann weniger geschützt waren als vorher Sklaven, weil Sklaven waren eben Investitionen. Das heißt, es gab auch ein gewisses Interesse, die Körper, die Arbeitsfähigkeit der Sklaven zu erhalten, während jetzt bei den angemieteten Gefangenen konnten die im Prinzip ausgenutzt werden, bis sie eben tot umfielen. Also letztlich waren sie häufig schlechter dran als vorher. Es gab dann auch die entsprechenden Praktiken, nämlich das Auspeitschen. Es gab dann diese Black Codes, die einschlossen den Lynchmord. Also es gab sozusagen institutionalisierte Muster im Verhältnis zu den Schwarzen, obwohl es gar keine Sklaverei mehr gab. Und es war über Jahrzehnte notwendig, diese Praktiken zu bekämpfen und auf Reformen zu drängen. Aber letztlich kann man sagen, geht es ja in einer gewissen Weise weiter, weil das ist Ihre Deutung, dass eben die Firmen, die von den Gefängnissen leben und damit Profit generieren, also wie jetzt zum Beispiel die Correction Corporation of America, CCA, dass die Gefängnisse baut und beliefert und eben Dienstleistungen darum herum organisiert, ja, also Gefängnisse sozusagen dann ästhetisch gestaltet, mitten in der Stadt liegen und von außen wie Shopping-Malls aussehen. Also, dass da in aus Ihrer Sicht vergleichbaren Weise Kapitalverwertung stattfindet und die Bestrafung an Großkonzerne delegiert wird, eben das, was, wie schon ausgeführt, gefängnisindustrieller Komplex ist. Dazu gehört auch eine bestimmte Art und Weise der Gewalt, auch das habe ich schon ein bisschen angesprochen, nämlich zum Beispiel die Frage der Zellen, wie ist man isoliert oder kann man kommunizieren. Ein besonders eindrückliches Kapitel behandelt auch die Inhaftierung, Einkerkerung von Frauen und da auch die Dimension der ständigen sexuellen Übergriffe. Das veranschaulicht sie, finde ich, sehr eindrücklich, wenn sie zeigt, wie in den Alltag der Frauen im Gefängnis sozusagen der sexuelle Übergriff eingewebt ist durch die ständigen Untersuchungen der Frauen, aller Körperöffnungen, dass es ständige Übergriffe gibt, die schnell in sexuelle Übergriffe übergehen. Dazu gehören dann eben auch die Gewalt, die von Wärtern ausgeübt wird, ja, oder die Entwicklung neuer Gefängnistechnologien, also die ständige Überwachung mit Videos oder sensorische Deprivation, so dass man eben keine Geräusche mitbekommt, der Gesprächsentzug, der Entzug von Lesestoff oder Nutzungsmöglichkeiten von Rundfunk und Fernsehen oder Zugang zu Computern oder Treffen mit Freunden. Das ist etwas, was sie selbst aus ihrer eigenen Erfahrung schildert. Das ist auch eine ganz schöne Geschichte in der Autobiografie, bevor sie nach Kalifornien überführt wurde, um dort dann den Prozess zu haben, war sie erst mal ein paar Wochen in New York im Gefängnis, in Greenwich Village. Und dort war es dann so, dass von innen her es möglich war, die Menschen auf der Straße zu sehen. Und dann gab es eben diese Kommunikationsbeziehung, dass viele ihrer Genossinnen und Unterstützerinnen auf der Straße standen und es ein regelrechter Austausch, Gespräche gab darüber, wie es jetzt politisch ist und zur Unterstützung von ihr und anderen im Gefängnis, sodass es eben eine regelmäßige Kommunikation gab, gar nicht so isoliert. Dieses Gefängnis wurde dann kurz nachdem sie von dort abtransportiert wurde nach Kalifornien, abgerissen 1974 und durch ein anderes großes Gefängnis ersetzt, wo es dann zu so viel Gewalt und auch Folter von Gefangenen kam, dass auch dieses Gefängnis dann unter dem starken öffentlichen Druck wieder geschlossen und abgerissen wurde. Diese ganzen Erfahrungen, und das ist, glaube ich, die Hauptüberlegung von Angela Davis, diese ganzen Erfahrungen legen ihr nahe, etwas stark zu machen, was auch Foucault in Überwachen und Strafen schon stark macht. Das Gefängnis ist eigentlich, solange es existiert, immer verbunden mit Reform. Sie spricht deswegen auch sehr entschieden gegen Gefängnisreform. Also das ist ja eine Praxis, die es ja immer wieder gibt. Die Belegzahlen oder die besseren Möglichkeiten eben der Fortbildung und so weiter. Also das alles thematisiert sie und sie sagt, genau genommen war Gefängnisreform, etwas, was von vornherein mit der Entstehung, mit der Konstitution des Gefängnisses selbst verbunden war und das Gefängnis praktisch von Anfang an begleitet, sodass es immer diese Gefängnisreformer gab und immer es ein Hin und Her gibt zwischen mehr Menschen in die Gefängnisse bringen und sie kriminalisieren und dann wiederum die Stärkung des Gedankens der Resozialisierung. Ich meine, sie thematisiert das jetzt nicht, diesen besonderen Aspekt, der Foucault dann auch interessiert, nämlich dass mit dem Neoliberalismus auch durchaus durchgerechnet wird, wie aufwendig, wie teuer Militärgefängnisse für die Öffentlichkeit sind, also so, dass es Neoliberale gibt, die dann das durchrechnen und sagen, ja, dann lassen wir lieber eine bestimmte Menge von Diebstählen in unserer Gesellschaft zu. Das ist für die Gesellschaft insgesamt billiger, als zu überwachen und zu kriminalisieren und aufwendig Gefängnisse zu bauen. Und Foucault argumentiert ja in dieselbe Richtung wie Angela Davis, aber bei ihr ist es noch sehr viel deutlicher, dass sie sagt, keine Gefängnisreform, auch nicht solche Kalkulation, sondern grundsätzliche Beseitigung der Gefängnisse, weil sie genau genommen ihr Ziel nicht erreichen. Sie resozialisieren nicht. Es ist eigentlich eine bestimmte Bevölkerung, also Schwarze oder Latinos, insbesondere Männer, die davon betroffen sind in einer bestimmten Altersgruppe, und die werden kriminalisiert und werden dieses Stigma auch für den Rest ihres Lebens nicht los. Das heißt, es ist eine, wenn man so will, eine Gefängnisbevölkerung, die in die Gefängnisse geht, dann kommen sie nach wenigen Jahren oder einigen Jahren wieder raus, manchmal natürlich auch länger. Und dann ist es wie so eine Art Drehtür, dass die Lebensumstände so sind, dass sie dann sehr schnell wiederum viele davon in die Gefängnisse zurückkommen und dass ein ganzes Leben bestimmt ist. Das hat natürlich einen Klassenaspekt. Das muss man auch sehr stark betonen, dass vor allen Dingen Kriminalität immer nach unten schaut. Also die Delikte sind so zugeschnitten, die Kriminalisierungsprozesse sind so zugeschnitten, dass es reiche, wohlhabende, bürgerliche nicht betrifft. Ja, also sie aus diesem Prozess mehr oder weniger draußen sind, mit wenigen Einzelfällen, ja, aber genau genommen dient das Gefängnis der Regulierung der Klassen unten und dann auch in gewissem Umfang der Migration. Und deswegen ist aus ihrer Sicht die Idee zu sagen, es ist keine Utopie, Gefängnisse können überwunden werden, können abgeschafft werden. Es ist möglich, weil die Lebensverhältnisse so verändert werden können, dass diese Art von Kriminalität praktisch keine Relevanz gewinnt. Und das gilt ja selbst für Gewaltdelikte, dass es ja häufig Situationsdelikte sind, von denen man annehmen kann, dass sie eigentlich sich gar nicht wiederholen. Dazu kommt noch, dass in den Gefängnissen selbst die Gewalt forciert wird oder auch die psychischen Krankheiten sich entwickeln und deswegen insgesamt das Gefängnis eigentlich aus ihrer Sicht und aus der Sicht vieler anderer, die für Abolitionismus argumentieren, eine widersinnige Einrichtung darstellen, die genau genommen dem Grundgedanken einer demokratischen Vergesellschaftung ganz grundlegend widersprechen.
Eine Gesellschaft ohne Gefängnisse? Im Grunde geht es um eine grundlegende Frage. Warum nehmen wir das Gefängnis als selbstverständlich hin? Auch wenn ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung jemals direkt mit dem Leben im Gefängnis konfrontiert war, gilt dies nicht für arme schwarze und lateinamerikanische Gemeinschaften. Das gilt auch nicht für die indigenen Nordamerikaner oder für bestimmte asiatisch-amerikanische Gemeinschaften. Aber selbst unter den Menschen, die bedauerlicherweise Haftstrafen, vor allem unter jungen Menschen, als eine normale Dimension des Gemeinschaftslebens akzeptieren müssen, ist es kaum akzeptabel, ernsthafte öffentliche Diskussionen über das Leben im Gefängnis oder radikale Alternativen zum Gefängnis zu führen. Es ist, als ob das Gefängnis eine unvermeidliche Tatsache des Lebens wäre, wie Geburt und Tod.
Zum Gespräch über das Buch von Angela Davis, Eine Gesellschaft ohne Gefängnisse, Fragezeichen, der gefängnisindustrielle Komplex der USA, begrüße ich Vanessa Thompson. Hallo Vanessa. Grüße dich.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du hast ja viel zu der Frage gearbeitet, die uns hier beschäftigt, dazu auch einschlägig publiziert. Also wichtig erscheint mir zu nennen das Buch, was du zusammen mit Daniel Leuk herausgegeben hast, Theorien des Abolitionismus, also ein sehr umfangreicher Band mit vielen Texten zum Thema, auch Texte von Angela Davis.
Zu dir als Person. Du arbeitest als Professorin für Black Studies an der Queen's University in Kanada und hast auch in Deutschland an der Goethe-Universität gearbeitet. Deine Themenschwerpunkte, die berühren ja unmittelbar das, was wir hier auch behandeln wollen mit dem Buch von Angela Davis, also kritische Rassismusforschung in polizeikritischen und abolitionistischen Zusammenhängen engagiert und in den Diskussionen, also vielfältige Berührungspunkte zu den Arbeiten von Angela Davis. Ja, ich will auch gerne damit mal anfangen, weil ihr in eurer Einleitung zu dem Buch über Abolitionismus, dieses wiederum Buch von Angela Davis über Gesellschaft ohne Gefängnisse, als ein bahnbrechendes Werk bezeichnet. Erinnerst du dich an diese Formulierung?
Ich glaube, ja.
Ja. Genau, das ist ja eine wirklich große Wertschätzung und danach würde ich dich gerne mal fragen. Was hat euch bewogen, das so zu formulieren?
Ich glaube natürlich zum einen, weil Angela Davis, also ich meine, das Buch ist 2003 erschienen, wenn ich richtig bin. Und das ist natürlich, ne, so Anfang der 2000er war die Diskussion um den gefängnisindustriellen Komplex zum einen noch überhaupt nicht so weit, wie sie jetzt ist. Also es war eine sehr frühe, ne, wir sehen die Arbeiten von Vacan etwas später, Kriminalisierung von Armut, die ganz grundlegende Studie von Ruth Wilson Gilmore 2007, also Davis, obwohl natürlich die Debatten, politischen Debatten, theoretischen Debatten schon etwas vorher stattgefunden haben, also Mike Davis, der berühmte kalifornische Geograf oder Urbanist und Sozialist, hat den Begriff eigentlich geprägt in Anlehnung an den militärisch-industriellen Komplex. Das ist, glaube ich, auch wichtig, nochmal zu benennen. Und das waren natürlich auch Debatten, wo Davis mit ihrem auch Anti-Gefängnis-Aktivismus, aber eben auch den theoretischen Überlegungen Teil war. Und es war aber eben eins der früheren Bücher, wenn man so möchte, dass sich intensiv mit der Expansion des gefängnisindustriellen Komplexes oder dem Phänomen der Masseninhaftierung auseinandersetzt. Und ich glaube, aus der Perspektive, das auch wertschätzend, finde ich das schon bahnbrechend, weil es sehr gut und auch knapp ein bisschen die Dimension des gefängnisindustriellen Komplexes auch einführt.
Genau, lass mich dazu gleich auch eine Frage stellen, weil ich finde, das ist ja erläuterungsbedürftig. Sie betont ja immer wieder, dass es ihr gar nicht um die Institution Gefängnis geht, sondern eben um dieses breite Netzwerk, ja, in dem auch dann speziell die Gefängnisse in ihrer ganzen Vielfalt, also in den USA ja viel vielfältiger Formen der Einkerkerung als in Deutschland, eingebettet sind. Das würde mich interessieren, dass du da vielleicht ein paar Sätze auch nochmal dazu sagst, also zu der besonderen Bedeutung, die das auch für sie hat.
Also wenn sie von Komplex spricht, dann spricht sie vor allem eigentlich von einem Netz, wenn wir so wollen, oder der Verflechtung von staatlichen Institutionen und privatwirtschaftlichen Unternehmen und politischen Interessengruppen, die auf unterschiedliche Art und Weise von dieser Masseninhaftierung profitieren. Das heißt, es geht nicht einfach nur um das Gefängnis als Institution, sondern um ein viel breiteres Netzwerk von unterschiedlichen Interessengruppen, Privatunternehmen, was sich auch unter anderem global aufspannt, wenn man jetzt über sowas wie Sicherheitstechnologien nachdenkt. Und das ist auch von den Leuten, die dort inhaftiert sind, bis zu den Leuten, die da arbeiten, bis zu irgendwie unterschiedlichen Unternehmen, die beispielsweise für die Essenlieferungen im Gefängnis zuständig sind oder auch beispielsweise die Schulen oder auch Bildungsinstitutionen, die Tische und Stühle haben, die teilweise von Gefängnisinsassinnen angefertigt worden sind, aber eben auch ja, den Medieninstitutionen, die wesentlich an der Produktion von kriminalisierenden Dynamiken und Narrativen teilnehmen und diese reproduzieren, aber natürlich auch dem Rechtssystem.
Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, das Rechtssystem. Ich finde, das ist ja oftmals so, dass es dann auch diskutiert wird, die billige Lohnarbeit in den Gefängnissen. Ja, das ist ja ein Thema und das behandelt sie ja auch, wenn sie dann diese Tradition zur Geschichte der Sklaverei und der Emanzipation nach dem Bürgerkrieg thematisiert. Ich finde betonenswert, was du jetzt auch schon angesprochen hast, dass es ja eben eigentlich ein bisschen wie so eine Art These des New Materialism ist, dass sie das Gefängnis nicht als eben ein Gebäude mit Gittern und Einschluss und Gefangenen thematisiert, sondern das ganze Feld dessen, was mit Gefängniskomplex gemeint ist. Und du hast ja einiges schon angesprochen, diese Privatunternehmen, aber auch, das ist ja ein für sie wichtiger Punkt, die Literatur, die Filme, also die kulturellen Repräsentationen des Gefängnisses, so dass sie ja dann bei einer Gelegenheit schildert, dass eben die Gefangenen in den Gefängnissen selber praktisch ideologische Repräsentationen des Gefängnisses sind. Also sich sozusagen gleichsam, ja, wie eine Art Spiegel verhält, ja, im Gefängnis, ein Bild vom Gefängnis, vom Gefängnis, vom Gefängnis und es sich sozusagen darum dreht.
Ja. Total, das ist auch wichtig, glaube ich, die kulturelle Produktion. Und da sieht man, dass für Davis und für viele andere, die diesen Begriff eben benutzen, der gefängnisindustrielle Komplex wird analysiert als eine der wesentlichen Organisationsprinzipien der US-kapitalistischen Gesellschaft. Und ich glaube, das zeigt, ne, es geht nicht einfach nur um die Institution, sondern es wird zu einer gewissen politökonomischen Rationalität in einer bestimmten politischen Konjunktur. So, ne, der gefängnisindustrielle Komplex ist eigentlich eine Form des staatlich-gesellschaftlich-politischen Managements, auch wenn man so will, von Widersprüchen, die durch den Kapitalismus auch produziert werden, weil das hat natürlich auch sehr viel mit sozialer Ungleichheit, Rassismus etc. zu tun.
Ja, das finde ich gut. Mal drei Sätze zu Kapitalismus in dem Zusammenhang zu sprechen. Du hast ja schon von der politischen Ökonomie gesprochen. Also mir war auch wichtig, die politische, die kulturell-ideologische Seite anzusprechen. Wie kann man das mit der kapitalistischen Dimension der Herrschaft, die herrschaftssoziologischen Aspekte, wie könnte man das noch stärker betonen?
Also das ist tatsächlich, wo jetzt das Buch nicht so bahnbrechend ist, sagen. Da sind andere abolitionistischen, also vor allem finde ich nochmal wirklich hier die Arbeiten auch von der marxistischen Geografin Ruth Wilson Gilmore sehr hervorzuheben, die nämlich ein bisschen dieser Kontinuitätsthese, also nicht nur ein bisschen, sondern die der Kontinuitätsthese eigentlich stark widerspricht. Davis versucht in dem Buch aufzuzeigen, inwiefern wir es mit Masseninhaftierung und dem gefängnisindustriellen Komplex mit einer Fortführung der Sklaverei zu tun haben. Das ist mit Bezug auf gewisse Techniken, Gewalttechniken, Formen der Unfreiheit sicherlich nicht ganz falsch. Sie macht auch die sehr gute, ne, und auch präzise Darstellung und Erläuterung beispielsweise der formalen Abschaffung der Versklavung, dann der Überführung in das Convict Leasing System, also ein System der Zwangsarbeit, was natürlich auch die herrschenden Klassen, vor allem des Südens, sich auch überlegt haben und perfektioniert haben, um einfach die Kontrolle über schwarze Arbeitskraft, also sprich die Kontrolle, um Zwangsarbeit eigentlich zu erhalten. Weil man muss ja überlegen, was das bedeutet, wenn sowas wegbricht auf einmal. Und dieses Convict Leasing System, glaube ich, ist für sie so ein wesentliches Scharnier, dann zu sagen, okay, und von dort geht es eigentlich über in die Masseninhaftierung. Oder in das Penitentiary als ganz wesentliche Form des Gefängnisses in den USA. Ich glaube, dass, wenn es um Masseninhaftierung geht, ist eine ganz wichtige Diskontinuität da zu benennen. Und auf die geht Davis leider nicht so stark ein, aber eben andere Gefängnisabolitionistinnen schon, die auch noch mal stärker über die spezifische Konjunktur, gesellschaftliche, politökonomische Konjunktur nachdenken, vor deren Hintergrund sich die Masseninhaftierung eigentlich herausbildet. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund des neoliberalen Strukturwandels und der Deindustrialisierung. Und nach Ruth Wilson Gilmore lässt sich vor dem Hintergrund Masseninhaftierung eher als eine staatlich-politische Strategie der Krisenbewältigung verstehen, in der es gar nicht primär um die Ausbeutung von Arbeitskraft geht, was bei dem Convict Leasing System so war, sondern dass es bei dem Gefängnis eigentlich viel mehr um eine Krisenbewältigung von gesellschaftlichen Problemlagen geht.
Aber inwiefern das? Ich meine, weil man könnte ja sagen, okay, das sind ja sowieso marginale Gruppen in den urbanen Ghettos, ja, und dann wird eine Teilgruppe, das ist ja, wir reden ja über eine beachtlich große Gruppe. Ich meine, ich habe ja die Zahlen auch im Vortrag genannt, also dass ja dann die USA auf Rang 1, ja, der Inhaftierung, der Einkerkerung steht, aber genau, wie kann man sich das mit der Krisenbewältigung vorstellen?
Also sie hat zum einen gesagt, ne, das ist natürlich ein Überschuss von Arbeitskraft, aber mit Bezug auf Kalifornien auch ein Überschuss von Land. Also wir sprechen da auch vor dem Hintergrund von so einer Deagrarisierung, Deindustrialisierung und zu sagen, okay, und dafür muss es staatliche Lösungen geben, um diese ja Massen auch von arbeitslosen, erwerbslosen Menschen einzuhegen. Und für sie ist das Gefängnis als ein bestimmter Kompromiss, wenn man so möchte, ein ganz wesentliches Instrumentarium dafür, um praktisch zum einen ja eine marginalisierte Arbeiterklasse auch einzuhegen, die sonst auch in formellen Ökonomien etc. irgendwie nachgehen würde, aber eben auch, ja, also weil sie sagt, es passiert an so einem Übergang von einer Surplus Crisis von Land, Labor, State Capacity. Okay. Und dass sie sagt, es ist eine spezifische Form eigentlich auf diese multiple Krise zu reagieren, als eine mögliche Form der Reaktion.
Weißt du, ich habe zwei Überlegungen, also zu dem Punkt, den du ansprichst. Der eine ist ja die schwarze Befreiungsbewegung der 70er Jahre, ja, in der Angela Davis selber eine wichtige Person war, ja, auch dann gut befreundet mit George Jackson und anderen. Man könnte ja sagen, es ist auch eine langfristige Reaktion der Staatsapparate, diese Art von selbstorganisiertem Protest, Selbstorganisation der Lebenszusammenhänge auch durch eine systematische Kriminalisierung zu bekämpfen. Also so könnte ich mir eine Strategie vorstellen. Ein anderer Punkt, der mir in dem Buch von Angela Davis völlig fehlt, ist das, was bei Foucault eine große Rolle spielt, nämlich die Funktionalität für die Kontrolle von Subaltern. Ja, also um zu sagen, die werden kriminalisiert, während der Illegalismus der Reichen, der Mächtigen praktisch überhaupt gar nicht weiter verfolgt wird. Das heißt, wir haben in einem ganz grundlegenden Sinne, nicht in einem speziellen Sinne, eine Art von Klassenjustizsystem, also in dem das Gefängnis eingebettet ist, die Rechtsprechung, das ganze System der Rechtsanwälte, der Richter, der Staatsanwälte, also dieser ganze Komplex, inklusive auch der Selbstverständlichkeit, wie die Gefängnisse fürs Kino inszeniert werden, für die Literatur. Weißt du, und da sehe ich so einen Herrschaftsmoment, wo ich finde, das fällt so ein bisschen raus. Also wenn man sich jetzt mal klar macht, Guantanamo, die Folter in Abu Ghraib, aber dann auch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, ja, dass Guantanamo dann doch nicht weggekommen ist. Also ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Es sind ja jetzt nicht mehr so viele Gefängnisse gebaut worden die letzten Jahre, aber gleichzeitig wird ja sehr viel outgesourced. Ja, also wir haben ja, heute würde man vielleicht sagen, einen globalen gefängnisindustriellen Komplex, oder?
Genau. Also ich meine, du sprichst natürlich schon mehrere Punkte an, ne? Das eine ist natürlich zu sagen, okay, die Ausweitung oder die Expansion von Masseninhaftierung ist irgendwie Teil von so einer neoliberalen Konterrevolution. Und die ist auch eine Reaktion auf, oder die ist auch eine Strategie der Zerschlagung, der langfristigen Zerschlagung von revolutionären Bewegungen. Und in den USA waren das vor allem, aber natürlich nicht nur, eben auch schwarze radikale Bewegungen. Und es ist sehr spannend, dass du George Jackson ansprichst, weil George Jackson ist jemand, der das genau auch theoretisiert. Also Blood in My Eye, seine Gefängnisbriefe, darin spricht Jackson, obwohl das noch nicht die 1980er sind, also er schreibt Blood in My Eye, ich glaube 1970 ist das Buch erschienen, da spricht er da schon davon, dass das Gefängnis ein wesentliches Instrument werden wird, zum einen zur staatlichen Zerschlagung revolutionärer Kräfte, aber eben auch eine ganz wichtige Rolle spielen wird am Übergang von der formalen Abschaffung von Versklavung hin zu dem, also er spricht noch nicht den neoliberalen Strukturwandel an, macht aber deutlich, dass es jetzt um die Einhegung von Lohnsklaven gehen wird. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn wir uns überlegen, inwiefern das Gefängnis, also der gefängnisindustrielle Komplex, inklusive des Rechtssystems, das du gerade angesprochen hast, inklusive der Klassenjustiz, klar machen, dass der gefängnisindustrielle Komplex immer auch ein Mittel ist zur Prekarisierung von Arbeitenden. Ja, also in den USA, das sagt Gilmore zum Beispiel auch ganz deutlich, sind ungefähr an die 10 Millionen Lohnabhängigen irgendwie mit einem Straf- oder Polizeiregister konfrontiert. Ja, das heißt, dass sie natürlich, das ist ein Mittel, um Löhne zu drücken, das ist ein Mittel, um sie praktisch zu marginalisieren, auch als Arbeitende. Und ich glaube, das zeigt nochmal so die Dimension mit Bezug auf, dass das ganz wesentlich ist, sich mit dieser strafenden Logik auseinanderzusetzen, weil es halt nicht einfach nur einen kleinen Teil der Lohnabhängigen in den USA angeht, sondern wirklich ein ganz wesentlicher ist, um praktisch auch, ne, sie zu prekarisieren, einzuhegen, zu kontrollieren auch. Das ist auch wichtig. Es geht dann natürlich nicht nur um die, die in der Zelle sitzen,
sondern auch die rausrotieren.
Genau.
Das ist ja auch, Foucault hat ja dieses schöne Bild, dass im Prinzip ein Drittel im Gefängnis sitzt, ein Drittel draußen ist, ja, also mit den Dossiers, und ein Drittel wiederum auf dem Weg, ja, ins Gefängnis, ja, weil sie in Untersuchungshaft und so weiter. Also, und so, dass es sein Argument ja auch ist, genau genommen hat das Gefängnis nur eine Funktion für die Kontrolle einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die Gefängnisbevölkerungsgruppe, die ständig von neuem kriminalisiert wird, um damit einen gesellschaftlichen Fokus zu schaffen. Und ich würde gerne noch mal auf deinen Punkt mit der strafenden Logik deswegen zurückkommen, um auch überzuleiten zu weiteren Gesichtspunkten. Ich finde ja wirklich sehr schön bei Davis, dass sie sagt, wir müssen wegkommen von dem scheinbar logischen und natürlichen Zusammenhang von Verbrechen, also Kriminalität oder Akten der Kriminalität und Strafen. Und in dem Zusammenhang geht sie ja eigentlich so ein bisschen diskursanalytisch vor, dass sie sagt, naja, also das, was du auch angesprochen hast, das alles muss desartikuliert werden. Ja, also die Kriminalität mit der Homophobie, mit dem Rassismus, mit dem gewalttätigen Form des Sexismus. Es muss sozusagen diese Beziehung aufgelöst werden, die dann zur Strafe hergestellt werden und logisch dann auch das Gefängnis. Daraus resultiert ja auch so ein bisschen ihre Überlegung. Dann können wir uns überhaupt erst Alternativen vorstellen, wenn wir das also rausnehmen aus diesem vermeintlich natürlichen Zusammenhang. Und du sprichst ja und ihr sprecht ja dann auch von demokratischem Abolitionismus. Das würde mich eben interessieren, also jetzt auch mit Blick auf die Überlegung von Angela Davis, die sich ja dann eben ausdrücklich positiv dazu äußert, keine Gefängnisse mehr.
Alex, darf ich vorher noch einen Schritt zurückgehen, weil ich es irgendwie wichtig finde, nochmal mit Bezug auf die politökonomische Funktion von Gefängnissen, weil ich glaube, Davis macht da einen ganz wichtigen Punkt, und du hattest es ja auch gerade nochmal, ne, warum schaut sie nicht oder thematisiert nicht stärker die Klassenjustiz? Was ich richtig finde, es kommt da sehr marginal in dem Buch vor, wenn sie darüber spricht, inwiefern ist Kriminalität auch was gesellschaftlich Konstruiertes und welche Form der verrechtlichten Handlungen werden eigentlich kriminalisiert, welche nicht, etc. Ich glaube, weil Davis ganz stark diesen Aspekt des Rassismus macht in dem Buch, und ich glaube, das ist was man sich noch mal genauer anschauen muss, weil sie changiert da so ein bisschen zwischen so einem, im Englischen sagt man Racial Liberalism oder Racial Left Liberalism, und würde ich sagen, schon auch einer materialistischen Lesart. Aber dieses Changieren ist manchmal gar nicht so hilfreich, Weil wenn Davis sagt, dass die Mehrheit oder überproportional schwarze Menschen in den Knessen sind in den USA, was natürlich stimmt, dann müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir da nicht sowas machen, was die Field-Schwestern in ihrem ganz wichtigen Buch Racecraft als Racecraft beschrieben haben. Ja, also dass auch nochmal klar ist, diese Menschen sind nicht in den Knästen in den USA, weil sie schwarz sind, sondern wegen ihrer strukturellen Verortung, wenn man so möchte, in dieser Gesellschaft. Also sprich, wir sprechen hier von Menschen, die natürlich Nachfahren sozusagen, die viel später ins Konkurrenzverhältnis getreten sind zu anderen Arbeitenden. Ja, und das hat natürlich auch über die Jahrzehnte mit Bezug auf Zugang zu Bildungsstrukturen etc. Also es sind vielmehr auch strukturelle Dynamiken, als einfach zu sagen, okay, weil die Leute schwarz sind. Es ist mir sehr, sehr wichtig, da nochmal diesen Klassenaspekt auch hervorzuheben, weil das bei so Fragen von Polizei und Gefängnis manchmal so ein bisschen untergeht und ich auch merke, dass Davis da auch nicht, sie macht es gar nicht so präzise. Vor allem, wenn wir diese The Afterlife of Slavery-These machen. Dann glaube ich, müssen wir nochmal sagen, das ist ein bestimmter Anteil der schwarzen Bevölkerung in den USA. Vor allem Working Class oder das sogenannte Subproletariat, die in den Knästen in den USA sind. Somit natürlich auch weiße, marginalisierte Arbeitende auch. Ja, also in dem Sinne ist das Gefängnis eben nicht, also weil das oft als so eine rassistische Institution, ich glaube, es ist wichtig, da nochmal zu sehen, was wir da mit Rassismus eigentlich meinen.
Genau, naja, die Zahlen sind ja auch, die Sie ja selber nennt, ja, aber die auch gedeckt sind. Ich habe das mir nochmal angeguckt bei den aktuellen Zahlen. Das ist ja mehrheitlich sind es ja, also mit einer kleinen Mehrheit prozentual sind es Latinas.
Genau.
Dann kommen Schwarze und dann kommen Weiße, die auch dann knapp bei 30% liegen. Also es sind nur wenige Prozentpunkte Differenz dann eigentlich. Und Native Americans, die spielen eine relativ große Rolle. Ja, also auch klar, also es ist ja immer relevant, dass sie überdurchschnittlich in die Gefängnisse kommen, wenn man das vergleicht mit ihrem Anteil an der US-amerikanischen Bevölkerung.
Ja, und aber wenn man sagen, man möchte nicht nur die Überdurchschnittlichkeit ausgleichen, sondern das Gesamtproblem im Blick halten, dann ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass natürlich Rassismus hier eine bestimmte Funktion hat, aber die nicht einfach darin liegt, weil die Menschen eine bestimmte Hautfarbe oder so haben, sondern dass das viel mehr mit ihrer ökonomischen Situation zu tun hat.
Ja, das ist jetzt natürlich eine eigene interessante Diskussion, die wir ja seit den 90er Jahren als unter dem Stichwort Neorassismus führen, dass es eben nicht ein Hautfarbenproblem ist, ja, sondern eben eine bestimmte Art der kulturell-politischen Herrschaftspraxis in unseren Gesellschaften. Und das ist ja auch interessant, dass ja auch, wenn man jetzt an die Politik von Trump denkt, eben sehr, sehr stark diese neorassistische Haltung gegenüber lateinamerikanischen Zuwanderern, ja, also die ja viele Jahrzehnte schon in den USA leben, dort geboren sind, ja, aufgewachsen sind und dann werden sie trotzdem behandelt wie, ja, könnte man sagen, Untermenschen, ja, also die, die wilde Bestien, Drogen und so weiter, also wo man denkt, sind wirklich unglaubliche, brutale Stereotypen, die dann da verwendet werden. Genau, aber das ist ein guter Punkt, dass sie da ein bisschen voreilig ist mit ihrer Rassismus-Argumentation. Das ist doch da der Punkt.
Genau, diese Frage des Rassismus ist nämlich, manchmal geht mir das zu schnell in der Kontinuität. Und wie du auch sagst, Rassismus verändert sich auch konjunkturell. Und gleichzeitig ist natürlich die Abolitionismus-Diskussion hat sehr, sehr viel mit Kämpfen gegen Versklavung zu tun. Und das ist, Davis bezieht sich ja auf den Begriff der abolitionistischen Demokratie oder der Abolition Democracy auf Englisch und sie lehnt sich da sehr, sehr stark an Du Bois an W.E.B. Du Bois, schwarzer Soziologe, Marxist, Panafrikanist, der in, würde ich sagen, einem seiner Grundlagenwerke 1935 erschien, Black Reconstruction, sich auseinandersetzt mit dem, was er den Generalstreik der versklavten Menschen nennt in den USA, also der Sklaven, und welche Rolle dieser Generalstreik eigentlich gespielt hat für die formale Abschaffung der Sklaverei. Das heißt, okay, ich kann das jetzt alles gar nicht so zusammenfassen, weil da würde die Zeit nicht für reichen. Aber er versteht Sklaven, die Sklaven auf den Plantagen als Arbeiter. Ich glaube, das ist schon nochmal sehr wichtig, weil er damit auch die Geschichte der Kämpfe gegen die Sklaverei einreiht in eine globale Arbeiterbewegung. Er geht dann von diesen Widerständen aus und der Begriff der abolitionistischen Demokratie, der wird ambivalent eingeführt, weil ich habe nämlich nochmal nachgeschaut, dass sich viele Abolitionistinnen eigentlich sehr positiv auf diesen Begriff beziehen und das macht auch Sinn, aber Du Bois spricht eigentlich von zwei unterschiedlichen Formen der abolitionistischen Demokratie. Also er sagt eigentlich in Black Reconstruction, es gibt eine liberale abolitionistische Demokratie, die eigentlich nur vor dem Hintergrund von Rechtsfragen verhandelt wurde. Ja, also der rechtliche Status von Menschen als Sklaven wurde abgeschafft. Ne, sie waren dann keine Sklaven mehr, aber sind praktisch in das Lohnarbeitsverhältnis integriert worden. Ja, genau. Und das ist für ihn die liberale abolitionistische Demokratie.
Also praktisch eine Art Gleichstellung
genau. In
den Lohnarbeiterstatus.
Genau, ja, und das ist, genau. Was er kritisiert, weil er eigentlich sagt, eine radikale abolitionistische Demokratie müsste die sein, also die Demokratiebewegung, die radikale Demokratisierung, die die Verhältnisse abschafft, die sowas wie Sklaverei und Ausbeutung überhaupt ermöglichen.
Ja, das ist das Stichwort genau. Auch für Davis, dass genau. Ich sage, wir brauchen Verhältnisse, in der es ganz viele Typen von Kriminalität nicht gibt.
Genau. Und mit Du Bois weitet sie das auch noch. Also, dass es ihr bei ihr nicht nur um das Gefängnis geht, sondern zu sagen, eine abolitionistische Demokratie ist eigentlich diese Doppelbewegung einer Negation der gesellschaftlichen Verhältnisse, die sowas wie Ausbeutung von Arbeitskraft, unterschiedliche Unterdrückungsformen, Strafregime etc. hervorbringen. Also eine Negation dessen, aber ein Aufbau von Institutionen, in denen die Verhältnisse von Menschen zueinander, die sozialen Reproduktionen anders organisiert ist.
Vanessa, darf ich, weil wir ja auch ein bisschen von der Zeit jetzt zum Ende kommen müssen, darf ich die eine Frage stellen, die ich im Zusammenhang der Arbeiten von Heinz Steinert und Sebastian Scherer mich gefragt habe. Und Angela Davis hört ja auch in dem Buch mit so einer Frage auf, versucht eine Antwort zu geben. Kann man sich eine Gesellschaft ohne Strafe und Gefängnisse vorstellen? Also, sie kritisiert diese Selbstverständlichkeit und quasi Natürlichkeit, aber gleichzeitig hat es sowas Kontraintuitives zu denken, ja, da begehen Menschen schwere Delikte. Also wir reden jetzt nicht über Drogenmissbrauch oder so, sondern wirklich schweren Mord, was immer das dann ist. Also darüber kommt man ja auch schnell ins Nachdenken. Und dann, ja, gibt es diesen Vorschlag, Gefängnisse abschaffen, schließen. Und wie ist das? Also ich frage deswegen, weil ich das so interessant finde, dass auch jemand wie Foucault, der das ja lange befürwortet hat, dann in den weiteren Arbeiten Mitte der 70er Jahre dann sagt, na ja, wir wollen die Verhältnisse ändern, dass es sie nicht mehr gibt, aber einfach Gefängnisse schließen geht so nicht. Ja, also weil er auch in den ganzen politischen Zusammenarbeit mit Gefängnisinsassen merkt, na ja, so ganz harmlos sind diese Leute auch oft nicht. Die arbeiten mit der Polizei zusammen, sind Spitzel, tatsächlich auch gewalttätig gegenüber den kritischen linken Kräften der Gesellschaft. Also es entstehen sozusagen ganz neue Gesichtspunkte dann in der konkreten Arbeit.
Ja, total. Das sagt Davis auch in anderen Arbeiten wesentlich und andere Abolitionistinnen auch wie Gilmore oder so, die sagen, wenn wir sagen, es geht um die Abschaffung von Gefängnissen, dann ist es Teil von einer radikalen Transformation von Gesellschaft. Also es geht nicht einfach nur darum zu sagen, okay, jetzt die Knäste auf, alle raus, sondern es geht eigentlich um eine radikale gesellschaftliche Transformation zu dem Hinarbeiten einer Welt, in der Gefängnisse nicht mehr notwendig sind. Und ich glaube, das ist wichtig. Also ich glaube, niemand würde sagen, Abolitionismus zu sagen, Knäste sofort auf, sondern es braucht ganz andere Strukturen. Obwohl ich glaube, ein paar Sachen könnten jetzt sofort gemacht werden, tatsächlich.
Ja, natürlich, klar. Also ich meine, sie selber spricht es an, was wir ja heute auch als Realität haben, ne? Also die Entkriminalisierung der Drogen. Ja. Das wäre ja ein wichtiger Punkt.
Der Armut, der Migration.
Eine bessere Schulbildung.
Genau.
Stabilisierung der Familienverhältnisse, zum Beispiel durch eine bessere Sozialhilfe oder sozialstaatliche Förderung.
Gesundheitspolitik, total.
Ja, also wenn man denkt, was jetzt in den USA passiert mit dem Abbau der öffentlichen medizinischen Fürsorge, ja, also Medicare, ja, und dann Medicaid, und da denkt man, na ja, das ist so zerstörerisch. Aber das ist ja genau das, was wir ja auch in, klar, alles auf niedrigerem Niveau, aber auch in Deutschland ja durchaus sehen und auch befürchten müssen. Ne, das ist
total,
so.
Ja.
Ja, vielen Dank dir für deine Zeit.
Ja, super. Dankeschön.